Pro und Konter, Blick Sport Podcast mit dem Emanuel Gysi und dem Dino Kessler. Und heute haben wir einen Gast dabei, den Martin Arn, ehemaliger Fußballexperte von unserer Sportredaktion, mittlerweile im Knast, das klären wir nachher aber auf. Und er wird sich als Experte und Spezialist zum Diego Maradona äußern. Sehr spannende Sache. Dazu haben wir noch Boxer, die einen Boxkampf überlebt haben, Formel-1-Fahrer, der einen riesen Unfall überlebt hat. Und ein Quarterback, der eigentlich gar keiner ist, das haben wir nachher gerade bei uns im Podcast.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi. Da sind wir. Pro und Contra diese Woche. Man hat es schon gesagt. Dino, beziehungsweise du hast es gesagt. Wir haben einen Gast. Der Martin Arn hat sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt, mit uns über Diego Maradona zu schwätzen. Und wir haben das Gespräch vorher schon aufgezeichnet. Sprich, man kann jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass es sich lohnt, die nächsten paar Minuten zu hören, was er und auch wir zum Herrn Maradona sagen. Und ja, ich wünsche viel Spass. Und nachher geht es weiter mit allerhand kontroversen Themen.
Wir haben endlich mal einen prominenten Besuch. Wir haben einen Knastbruder bei uns, einer, der einsitzt. Endlich, wir haben früher schon gewusst, der Arno ist zwar ein Fußballexperte und ein begnadeter Schreiber, aber eben auch ein Schlitzohr. Und darum ist er jetzt dort, wo er hingehört, nämlich im Bau. Unser geschätzter ehemaliger Kollege Martin Arn, Fußballexperte, heute zu Gast bei uns, weil er ein Experte ist. Wenn es um den Diego Maradona geht, oder?
Ist die charmante Frage jetzt an mich richtig gewesen, Dino? Merci vielmals. Ja, ich habe 6 Jahre in Argentinien gelebt und natürlich, das war Ende 90er Jahre gewesen und Maradona sein Weg schon von euch mitverfolgt, kann man ganz schon sagen, ja.
Ist denn das normal, dass man nach so einer Laufbahn eben im Gefängnis landet am Schluss?
Also du redest jetzt von mir oder von Diego?
Eben, ich sehe da gewisse... Ich sehe da gewisse Parallelen zwischen euch zwei. Das ist wie so, wenn der Biograf dermaßen besessen ist vom Objekt, wo beschrieben wird, dass er am Schluss möglicherweise selber zu dieser Person wird. Jetzt nicht, wenn wir sagen, der Hund und das Herrli, die sich ähnlich sind.
Nein, bei mir ist es jetzt nicht ganz so schlimm, wie die zwei das Gefühl haben. Ich bin hier gelandet als Lehrer für Französisch und Allgemeinbildung. Also ich kann mich beruhigen, da von oben raus.
Ich weiß nicht, ob das wirklich beruhigend ist, aber das ist ein anderes Thema.
Ich bin hier im Kanton Bern, also gerade an der Grenze zum Altland, Freiburg. Es hat einige, die halt, wenn sie rauskommen, in die Westschweiz gehen, dann kann es ja nicht schaden, wenn die zumindest im Kiosk bei ihren Zigaretten Französisch kaufen. Gut, das können sie auch auf Schweizerdeutsch.
Also was besteht immerhin Hoffnung? Es sind nicht Fälle, die nicht rauskommen. Sie werden vorbereitet auf die Zeit nachher und du hilfst bei einem sozialen Ansatz. Sehr lobenswert. Der hätte ja beim Maradona eigentlich nichts genützt, wie man gesehen hat. Also sein Einfluss auf den Maradona war gering in dem Fall. Also du hast ihn nicht mehr retten
können. Den konnte auch ich nicht retten. Nein, hat mir auch nie angemasst. Also er hat halt vor allem am Anfang an, hat er sich, muss man schon sagen, mit falschen Freunden umgeben. Er hat heute haben die Spielerberater und Spieleragenten. Er hat sich mit Leuten eingeladen, die ihm ja schon relativ früh Drogen und Noten dazu gehalten und eigentlich vor allem sein Geld verpasst haben.
Das tönt auch noch.
Wahrscheinlich hat ihn auch nicht auf den richtigen Weg gebracht.
Nicht einmal du. Aber vielleicht, also auf gut Französisch hat er ja wahrscheinlich relativ einfach gelernt, oder? Als jemand, der am Spanischen mächtig ist. Also wenn ich es dort hätte, schlicht...
Ja, er hat seine Sprache geredet, ja, der Diego. Aber nicht immer, also mit sehr viel Wortwitz zwischen ihnen auch. Also die Hand Gottes ist ja legendär, also da muss man zuerst mal drauf kommen. Aber das sind 1994 haben sie in Me cortaron las piernas, haben sie nicht Beine abgeschnitten. Auf das muss man auch kommen, also im Moment.
Nein, ist ganz kurz fassen, für die zwei Hörer, die es noch nicht mitbekommen haben, wir reden logischerweise über Diego Maradona, weil er nicht mehr lebt. Der ist am letzten Mittwoch gestorben, 60 geworden, gerade noch knapp 60. Du hast damals schon zum 60. Geburtstag für uns freundlicherweise wieder in die Tasten gehauen und ein sehr schönes Porträt geschrieben über Diego. Ich weiss nicht, hast du ihn eigentlich geduzt für dich? Es gibt die Leute, die sagen, es gibt den Diego und den Maradona. Auf welcher Seite stehst du?
Das ist jetzt eine gute Frage. Also wenn ich ihn hätte gesehen, wäre ich auch vor Ehrfurcht erstarrt. Also gesehen habe ich ihn öfters, richtig geredet habe ich eigentlich nie. Also ich bin mal ganz am Anfang, ich bin unter anderem zu Rosario daheim gewesen, wo er ist zu News zurückkam, nachdem ich mit Schimpf und Schande bei Napoli und bei Sevilla ist entlassen worden. Oder hat mir sogar besser gesagt, ist er eben auf Rosario gekommen. Und ich hätte dort natürlich gerne ein Interview mit ihm gemacht. Das hat auch mein damaliger Chefredakteur das unbedingt wollen. Machen ein Interview mit dem Diego, oder? Ist klar, das ist das einfachste von der Welt. Beim ersten Training, wo er ist, hatte 40.000 Fans und 100 Kamerateams. Also, schwierig war, ein Interview zu machen. Ich hatte dann das Glück gehabt, ich wusste, in welchem Hotel er daheim ist. Es war in Riviera, das war damals das beste Hotel in Rosario. Heute ist es ein bisschen rundauf erneuert worden. Ich bin dort dann in die Lobby gekommen, als eigentlich Einziger, weil man mir als so Blonder mit blauen Augen nicht unbedingt der argentinische Journalist hat angesehen. Und bin dort in dieser Lobby halt gestanden, eine Stunde lang, und habe gewartet, bis Diego ist reingekommen. Er ist dann nachher auch vorgefahren und vorgefahren worden. Ist dort in drei Türen rein und ich habe gerufen, Diego oder Maradona, ich weiß es nicht mehr, wie ich habe gesagt, ob wir ein Interview machen können. Er ist dann nachher ziemlich schnell an mir vorbeigegangen, in den Lift gestiegen und hat so, bevor die Lifttür zu ist, hat er mir bedeutet, ja, morgen, oder weißt du, es besser nächste Woche noch. Das ist, ich glaube, etwa vier oder fünf Mal ist das so gegangen. Also es hat jedes Mal geheißen, manana. Und dazu kam es nicht, weil ich vor allem ja nicht ins Hotel reinkam und natürlich die Förderung, wenn man gemerkt hat, das ist schon so ein Journalist.
Also bist du denn nicht einquartiert dort in dem Fall?
Ja, für das hat eben das Spesenbudget dann gleich nicht gelangt.
Ach, das sind doch die goldenen Zeiten vom Journalismus dort damals. Das ist jetzt enttäuschend. Das war früher doch nicht alles besser gewesen.
Das ist so, ja.
Oh je. Heute würde man einfach mit dem Skype. Jetzt die grosse Frage, die sich stellt, ist jetzt der Maradona einer der grössten Fußballer von ja, aller Zeiten, dürfen wir sagen. Und bewusst tun wir jetzt auch in Zukunft einschliessen für die Grammatik-Nazis, die zuhören. Die Frage ist aber schon, man hat jetzt schon furchtbar viel können lesen und hören und schauen über ihn. Und die ganzen Dokumentationen sind jetzt einmal auf und ab gespielt worden. Und am Schluss weiss ich jetzt aber gleich nicht, ist das ein Genie gewesen, der irgendwie vom Weg abgekommen ist, oder ein Wahnsinniger, der einfach auch sehr gut Fußball spielen konnte? Wie würdest du das formulieren?
Er ist ganz sicher der Beste von seiner Zeit, überragender Fußballer. Also technisch Wahnsinn, was er mit dem Ball hat gemacht. Das sagen auch seine Weggefährten. Also Gary Lineker hat erst gerade geschildert, wie er hat erlebt bei einem Benefiz-Spiel, wenn es richtig im Kopf kam. Es ist Lineker, Platini und andere Grössen. Es haben sich alle auf den Diego gestürzt und gar niemand anders. Überragender Fußballer. Was man aber sich schon mal muss fragen, wie viele gute Jahre hat er denn gehabt? Also, es kommt ja immer der Vergleich mit dem Messi. Messi ist seit 12, seit 13 Jahren absolute Weltklasse. Hat fünfmal, glaube ich, Ballon d'Or gewonnen. Also, der Maradona hat natürlich, ja, fünf, sechs gute Jahre gehabt, oder? Ist er der Beste aller Zeiten? Wer soll es beurteilen? Das Spiel ist ein anderes gewesen. Also, ich weiß nicht, ob er heute noch so spielen könnte. Ich weiß vor allem auch nicht, ob er die Fitness hat für den heutigen Fußball. Es ist dann schon ein bisschen gemächlicher Zugang. Was man nicht vergessen ist, dass es auch vor allem sehr viel härter ist zu und her gegangen. Also Maradona ist natürlich gejagt worden auf dem Feld, vor allem in Spanien, wie Freiwind.
Richtig, so hätte es sein. In Spanien gibt es, glaube ich, die berühmte Anekdote mit dem Andoni Goycochea, dem Schlechter von Bilbao, glaube ich, der den Fuss kaputt getreten hat. Und nachher hat es über Gelbspiel die Revanche gegeben. Es ist lustig kalt zu und her gegangen. Natürlich, wenn du so einen Namen hast, zu dieser Zeit bist du einfach Zielscheibe gewesen und wurdest ja auch nicht gross geschützt durch die Regenhütte. Dann hat sich alles so durchgekämpft von jedem anderen.
Ja gut, das Fall von Goycochea, das war natürlich vorsätzlich gewesen. Also, und vor allem, man kann die Bilder schauen im YouTube. Also es ist erschreckend, ich meine, der säbelt den Rumpf vom brutalsten. Heute würde man wenigstens einen Klaps auf den Hintern oder auf die Schulter geben, wenn man es voll gemacht hat, dann steht auf und läuft, der Foul spielt weiter. Also, oder er hat genau gewusst, was er machen will, nämlich einen Maradona zu Bein brechen, das hat er auch erreicht.
So sieht es aus, ja. Wenn du sagst, die Zeit, die er gehabt hat, ist ja das auch bedingt durch den Lebenswandel, dass er eben nicht so fit war, dass sich das verkürzt hat. Also, ich habe die Wahrnehmung nicht, dass er noch 5-6 Jahre auf seinem Höhepunkt gehört spielen konnte, ist er ewig oben gewesen.
Er ist 78 wäre er eigentlich im Kader, wenn Menotti hat dann das Gefühl gehabt, sie sind noch zu jung. Also, das ist eigentlich auch eine Ironie. Ich meine, Argentinien ist dann ohne Maradona Weltmeister geworden. Er hätte theoretisch schon zweimal Weltmeister können werden, weil in dieser Mannschaft hat er an und für sich sicher einen Platz gehabt. Er war dann noch sehr jung gewesen. Das ist ein bisschen zugespitzt mit den 5 Jahren, wo er ist da gewesen. Natürlich, wir haben ja nicht mitbekommen, wie er dann in Boca hat gespielt, noch vorher bei Argentinos Juniors. Aber er ist 82 auf Barcelona, hat dort sich eigentlich nicht durchgesetzt, unter anderem wegen der Hepatitis und wegen der schweren Verletzung. Und die Jahre in Neapel, also von 84 bis 90, das war es eigentlich gewesen. Er ist ja nachher schon noch eins. Er ist noch auf Sevilla, hat dort hier aber vor allem durch das schnelles Autofahren auf sich aufmerksam gemacht. Und wie ich schon gesagt habe, ist nachher auch für Rosario sich fit machen für die WM. Er hat dann später noch eins mit dem Gamicia für Boca gespielt. Aber das ist Klamauk gewesen dann, oder? Also, das ist Zirkus gewesen. Das hat mit ernstnehmendem Fußball nicht viel zu tun gehabt. Das ist ein Altherrenfußball gewesen. Und ich glaube, jeder gespielt. Boca ist dann noch nicht sehr erfolgreich gewesen.
Auf eine Art aber auch eine Leistung mit so wenig, sage jetzt mal, ernstzunehmenden Jahren auf dem Tacho und dermassen bleibenden Eindruck hinterzulassen. Ist denn das, ich weiss nicht, tut man ihm dann einfach wahnsinnig Unrecht? Oder wird er im Nachhinein dermassen überhöht? Also auch durch das, dass ihm einfach im richtigen Moment die richtigen Sachen gelungen sind. Also die Hand Gottes haben wir schon angesprochen. Es gibt das Goal kurz darauf ab, wo ich glaube, zum Goal vom Jahrhundert geweiht worden ist, aus dem WM-Spiel gegen England. Was ist das alles? Also ein bisschen mit vielen Special Effects gut gemacht gewesen. Und eigentlich, es tönt jetzt so, das grenzt an Blasphemie. Was du da andeutest, Martin?
Nein, überhaupt nicht. Also, man tut ihm sehr recht. Er ist vielleicht jetzt in den letzten Jahren nicht mehr, aber ganz sicher, er ist der bekannteste Mann auf der Welt gewesen. Also, er ist bekannter gewesen als der Papst. Es hat Leute gegeben, die jetzt die bekannter waren als Jesus. Nein, man kann ihn eigentlich nicht grösser machen, als er wirklich war. Also, ich glaube, jede Zeitung auf der Welt hatte Maradona auf der Titelseite gehabt, letzten Sonntag. Das muss man schon sehen. Ein 60-jähriger, schwer drogen- und alkoholkranker Mann, immer noch ein seriöser Megastar. Und wenn man die Bilder sieht aus Argentinien, also das Land, es hat dreitägige Staatstrauer, oder? Und die Leute haben. Also ich habe eigentlich nur Leute gesehen, die geheult haben und aufgelöst waren. Also, er ist riesig gewesen. Und der Eduardo Galeano, der uruguayische Journalist und Schriftsteller, hat gesagt, ihm hat man nicht nur seine wunderbaren Jonglier-Einlagen bewundert und ihn deswegen verehrt, sondern auch, weil er ein schmutziger, ein sündiger Gott war, der menschlichste aller Götter. Oder? Also, das kommt ihm ziemlich nach.
Und jetzt? Es war der gleiche Schriftsteller, der ihn auch als Schürzenjäger, Lügner, Betrüger und Vielfraß bezeichnet hat. Oder die argentinische Arbeiterzeitung, Prensa, Obrera, wo schon in Versingen auch also Marionette vom Kapitalismus. Also ich glaube, so flächendeckend begeistert ist man auch in Südamerika nicht gewesen.
Ist man überhaupt nicht.
Oder täuscht das?
Nein, das täuscht überhaupt nicht rein. Also die Oberschicht ganz besonders. Die hat sich nicht, also die hat nicht anfangen mit dem Klunk, oder? Also, er hat ja immer geflirtet mit der Linken, er war jahrelang im Castro daheim, hat Chavez verehrt, hat mit der Linkspopulistin Christina Kirchner geflirtet und selber jeden Tag eine andere Rolex gedreht und ist mit der dicksten Kerle vorgefahren. Also, das zeigt natürlich auch die Widersprüchlichkeit. Aber in einem Land wie Argentinien, was selber in sich so widersprüchlich ist, ist das eben
der,
ja, muss eben das nicht am Erfolg hindern.
Du hast wie hast du es so schön formuliert, vom menschlichsten von allen Göttern geschwätzt. Das zeigt sich also ein bisschen jetzt in den Tagen nach seinem Tod. Also eben die dreitägige Staatstrauer ist das eine. Es sind ja zum Teil tumultartige Szenen, die sich in Argentinien abgespielt haben jetzt.
Ja klar, also seine Aufbahrung zeigt eigentlich den ganzen Irrsinn von diesem Land. Also man muss sich vorstellen, die Maradona ist aufgebahrt worden in einem Regierungspalast, in Casa Rosada. Das Land ist seit 8 Monaten in Quarantäne oder im Lockdown und nachher brechen dort von einer Minute auf die andere, brechen dort sämtliche Dämme. Also es sind Zehntausende, sind dort vor dieser Casa Rosada gewesen. Irgendwann hat Gitter nicht mehr gehabt, die Leute sind drüber gestiegen. Der Sicherheitsdienst hat nicht die Polizei vorgenommen, sondern Parabrava von Boca. Das ist, das sind die ganz richtigen Hooligans. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und Casa Rosada hat nachdem er nicht weggeht, hat es ausgesehen, dass hier wie mit Zürich nach der Street Parade.
Das tönt einigermaßen verheerend.
Zürich nach der Street Parade. Wahnsinnig.
Okay, gut. Ja, dann weiss ich nicht, was um die Logan. Ich nehme an, du musst jetzt dann wieder für uns alle, für die Gesellschaft gut zu tun und schauen, dass da die Ganoven, wo man zu oben oder mindestens durch den Tag wieder rauslassen kann, auf einen rechten Weg finden. Zum Schluss, was bleibt denn jetzt von dem Diego oder vom Herrn Maradona?
Ja, was bleibt der langjährige Korrespondent von Süddeutschen Zeitung in Buenos Aires, der Peter Burkhardt, sagt immer, es ist das Land von den verschwendeten Möglichkeiten. Ich meine, Argentinien hat eigentlich alles. Sie haben Bodenschätze, sie sind relativ gut ausgebildet und sie gehen von ihrer Krise in die andere. Was hat das mit dem Maradona zu tun? Beim Maradona kommt es mir auch so vor. Also was er mit dem Genie, den er hatte, was er mit dem hat, angefangen ist er letztlich eben zu wenig gewesen, viel zu wenig. Oder er hat es verschwendet, er hat sein Leben verschwendet und das tut doch sehr weh.
Das ist mal ein bittersüßes Schlusswort. Ich glaube, jetzt mache ich Feuer oben, jetzt bin ich deprimiert.
Ja, das habe ich nicht wollen.
Ja, es ist okay. Wir müssen ja den Worten ins Auge schauen. Das ist, seit du nicht bei uns täglich ein- und ausgehst, fehlt mir auch jemand, wo man von Zeit zu Zeit sagt, was wirklich wichtig ist und wie die Realität aussieht. Von dem her absolut lohnenswert gewesen für uns, mit dir hier zu schwätzen, Martin. Merci vielmals.
Ich danke euch zwei. Merci vielmals.
Gut, dann sind wir jetzt wieder live dabei, mehr oder weniger. Das Gespräch, das wir vorher aufgezeichnet haben, haben wir eigentlich nur gemacht, weil es so schön tönt, jeweils in Nachrichtensendungen, wenn sie sagen, das Gespräch haben wir vorher aufgezeichnet. Wir hätten das auch live quasi so können aufnehmen, haben uns aber entschieden, um ein bisschen kreativer zu sein, nämlich etwas einfach noch vorher aufzuzeichnen, damit wir auch bei der Sache sind. Jetzt wollen wir aber über die reden, die über 50 sind, über 50, du hast letztes Mal gesagt, 105 sind es zusammen gewesen, der Mike Tyson und der Roy Jones Jr., die haben geboxt und wir sind froh, beide haben überlebt.
Ja, also das haben sie Maradona mindestens mal voraus und ich weiss nicht, ob du geschaut hast, ob du Bilder siehst von Tyson gegen Jones.
Bilder habe ich gesehen, ja.
Es ist, naja, also es hat Kommentatoren gegeben, die ja gestaunt haben, wie gut das der Kampf war. Ich möchte schon noch einmal darauf hinweisen, dass es relativ schwierig ist bei einem Kampf, wo man nicht genau weiss, ob man eigentlich jetzt da am anderen wehtun darf oder nicht, wirklich zu urteilen, wie die ganze Geschichte einzuschätzen ist. Für mich gibt es eigentlich etwas, was ich mitnehme, nämlich Mike Tyson, okay. Also die Explosivität, die er gezeigt hat, die war sicher grösser als die beim Jones. Dort fragt man, ob er aus Jones Junior nicht langsam ein Jones Senior muss machen, so wie er sich bewegt hat. Gleichzeitig, ja, es waren zwei über 50-Jährige gewesen. Also das hat man im Endeffekt halt schon gesehen. Das muss man einfach sagen. Und der Jones, für das, dass er vor, ich glaube, 3 Jahren, wenn es mir recht ist, noch als Profi geboxt hat, auch nicht auf höchstem Level offensichtlich, hat er also verheerend schlecht ausgesehen. Also man hat sich schon müssen fragen, welches ist da der Mann, der mit Drogen, Alkohol und anderen unschönen Sachen seinem Körper schwer zugesetzt hat. Und wer ist der, der bis vor kurzem noch eine Art des Profileben geführt hat, mindestens. Also ist sicher auch ein Gegner für den Tyson, wo man er hat gut ausgesehen. Ich sage es jetzt mal so, dass sich nachher die Leute aufgeregt haben, dass da irgendwie bei der Wertung beschissen worden sei. Es war ein offizielles Unentschieden gewesen. Ja, das ist dann wirklich immer irgendwo in ganz absurden Regionen anzusiedeln. Also das ist kein offiziell lizenzierter Kampf. Die Kampfrichter, das sind nicht offizielle Kampfrichter. Das muss man auch nicht ernst nehmen. Also natürlich hat man
das war ein Showkampf gewesen, oder?
Ja, und also eben, ist okay, die sollen das machen, das ist ja schön für sie, aber am Schluss sind wir wirklich froh, wie du gesagt hast, dass beide überlebt haben. Das ist ja gut. Und ich würde einfach Mike Tyson raten, und ich glaube, ich bin der Letzte, der einen Ratschlag davon braucht, bin mir dessen auch bewusst. Ja, ist vielleicht der Moment, um sich mit dem Boxen endgültig zu versöhnen, sagen, okay, ich habe einen schönen Abschluss gehabt, das passt jetzt auch und nicht, ja. Ich weiß nicht, jetzt nicht noch versuchen, mit dem Holyfield irgendwie einen Deal zu schließen, um da zum dritten Mal gegen andere Ring zu steigen. Klingt in der Theorie reizvoll, aber ich frage mich dann schon, was da noch soll kommen. Also,
ja, besonders Mike Tyson, oder? Also Mike Tyson ist jetzt wahrscheinlich der letzte Boxer, den man für einen Showkampf empfehlen würde, der dann irgendwie ein bisschen ein Eiertanz ist. Mike Tyson war immer einer, der möglichst kurz sofort zuschlägt, und zwar so zuschlägt, dass der andere Sternchen sieht. Das war eigentlich seine ausdrucksstärkste Waffe gewesen. Das hat man von ihm auch erwartet. Man hat gehofft, das geht möglichst lang, weil man hat häufig und länger gesehen, aber es ist meistens nicht lang gegangen, weil er sofort zugeschlagen hat mit einer ungeheuren Wucht, Explosivität. Darum so einen als Showkämpfer. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, wenn man die sieht, wenn man sich darauf einstellt und nicht erwartet, dass da wirklich ernsthaft reingeschlagen wird. Das muss ja auch nicht sein, dass die sich in dem Alter noch bösartig verletzen. Dann allerdings muss man sich die Frage stellen, für was macht man es tatsächlich? Also Boxen ist Boxen, das ist klar, da weiß man, was man kriegt. Es geht darum, um den Gegner niederzuschlagen. Und irgendwie frage ich mich schon, lässt sich das überhaupt vereinbaren, Boxen und dann der Showkampf, wo offensichtlich niemand verletzt werden soll. Vielleicht einmal als Gag, weil es wirklich berühmte Leute sind, dass man die nochmal sieht, vielleicht ein bisschen staunen kann. Ah, schau mal da, 50-Jährige, die können sich tatsächlich noch bewegen. Wenn man ein bisschen etwas macht, man kann sich auch wieder in Schuss bringen, wenn man wirklich daran glaubt und Freude daran hat. Das vielleicht ja, aber mit Boxen hat das eher weniger zu tun gehabt.
Ja, man hat es ja auch gesehen. Also, man hat irgendwie, also Tyson hat ja nicht, der kann ja gar nicht hart zuschlagen, wahrscheinlich. Das geht gar nicht. Also, bei dem hat er ja dann auch, ich glaube, ist die dritte Runde gewesen, bin nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall nach dem Gong hat er ihm noch eine mitgegeben. Wo du musst sagen, gut, also offensichtlich ist er nicht nur im Exhibition-Modus. Gleichzeitig kann er ja dann aber gleich nicht richtig boxen. Also, was machen wir jetzt da eigentlich? Ja, es ist am Schluss ist das so etwas, weder Fisch noch Vogel. Und du, eben, es ist okay, haben sie es gemacht, ist gut, hat sicher Aufmerksamkeit gegeben, hat für die Video-App, die das beworben hat, für viel Geld, die da versucht, eine Alternative zu TikTok zu sein, hat denen bestimmt etwas gebracht. Gegen das ist an und für sich auch nicht einzuwenden, wieso nicht. Der spannende Boxkampf vom Abend war gleich ein anderer, der ist ein bisschen früher gelaufen. Wir haben letzte Woche darüber geredet, Dubois gegen Joyce. Grosse Überraschung, Daniel Dubois hat tatsächlich verloren. Der Herr Joyce hat bewiesen, dass es sich eben auch lohnt, können einzustecken. Also das ist der Schwergewichtskampf, zwei bisher ungeschlagene Schwergewichtler. Und ist, glaube ich, um einen britischen Titel gegangen und um einen europäischen Titel. Hat er so ein bisschen als Vorausscheidung geholfen jetzt für die nächste Stufe. Und der Dubois ist eigentlich bis jetzt so die goldige, der Goldjunge gewesen, der als nächstes auf das Top-Level kommen sollte. Jetzt hat er einfach, ist er auf Herr Joyce getroffen und Herr Joyce hat ein Kini aus Granit offenbar. Also er hat ihm Sachen mitgegeben. Ja. Dann hat sie einfach geschluckt. Und am Schluss ist dann irgendwann im Dubois seine Augen so zugeschwollen gewesen, weil er selber dann auch Zeug kassiert hat, dass er irgendwann aufs Knie runter ist und nicht mehr aufgestanden ist. Also sehr spektakulärer Kampf gewesen, tatsächlich. Sogar noch zu einer Zeit, wo man nicht hätte den Wecker stellen müssen, im Gegensatz zu Tyson Jones. Also hätte man auf mich gehört letzte Woche, es wären alle glücklich gewesen.
Sehr gut. Ja. Herr Dubois ist auf das Knie aber ist auch der Trainer vom SC Bern, wenn man dem Glauben schenken will. Der Don Nachbauer, österreichisch-kanadischer Trainer bisher vom SC Bern. Sehr seltsam. Also nach 10 Tagen Quarantäne, wo nicht gespielt worden ist, entschließt sich der SC Bern, zum Don Nachbauer quasi beurlauben. Es ist eine Frage von der Formulierung. Irgendwie heisst es, er hätte selber zurücktreten wollen, hätte aufhören wollen. Gleichzeitig wird über die finanziellen Sachen diskutiert. Ich frage mich da schon, wissen die noch, was sie tun? Und jetzt bin ich fast sicher, ich kann die Frage beantworten, sie wissen nicht mehr, was sie tun. Also man hat sich schon im Sommer gefragt, was da alles vor sich gegangen ist. Sehr seltsame Entscheidungen zum Teil, auch seltsame Kommunikation dazu. Und jetzt das. Dazu haben wir noch den Fall Anderson, Kalle Anderson, der mehr oder weniger nicht König-Transfer war, aber Verlängerung von einem Vertrag für sehr viel Geld von einem Verteidiger, den man offensichtlich als Leistungsträger angeschaut hat. Der hat zuletzt dreimal zugeschaut vor der Quarantäne. Das ist auch so eine Massnahme, die man nicht ganz nachvollziehen kann. Einmal zuschauen heisst, Man will ihm eine Lektion erteilen, zweimal zuschauen. Bei einem Leistungsträger heisst eigentlich schon, da ist ein tiefes Zerwürfnis zwischen dem Trainer und dem Spieler in der Mannschaft drin. Und er hat dreimal zuschauen, das ist eigentlich nur noch, das ist eigentlich nur noch ein Machtkampf gewesen, habe ich das Gefühl. Und jetzt ist der Trainer weg.
Ist das ein gutes Zeichen, wenn ein Trainer offensichtlich einen Machtkampf verliert gegen einen gut bezahlten Spieler? Eigentlich könnte man ja sagen, okay, das ist einer, der hat keine Angst vor grossen Namen, der nimmt es mit jedem auf, kann ein Zeichen sein, die Mannschaft gut, schaut, wir machen es auf eine Art, wenn man da im Trainer nachher den Rücken stärkt, kann das ja auch eine positive Wirkung haben, oder nicht?
Das kann durchaus positive Wirkung haben. Die Frage ist einfach, wie dick die Mannschaft, das ist das Entscheidende. Und da müsste eigentlich der Sportchef, oder in dem Fall die Sportchefin, den Finger am Puls haben und spüren, wie dick die Mannschaft tatsächlich steht. Steht sie hinter dem Trainer? Wie reagiert sie auf so Massnahmen? Wenn einmal ein Leistungsträger auf die Tribüne gesetzt wird, weil er halt seinen Job nicht bringt, dann wird das zum Teil vielleicht sogar, sagen Sie mal, staunend aufgenommen, aber dann auch begrüßt oder wenigstens verstanden, weil man sagt, ja gut, der urteilt nach sportlichen Kriterien, da müssen alle am gleichen Strick ziehen. Dann wird es verstanden, aber drei Match aussetzen bei einem Leistungsträger, das schmeckt eben nach persönlicher Fehde, vielleicht sogar nach einer Abrechnung. Und dann fragt sich die Mannschaft dann irgendwann auch, bringt uns das tatsächlich noch etwas? Also wenn der jetzt dreimal zuschauen muss, man hätte den Teil lieber auf dem Eis. Was stellt der Trainer da an? Da geht es nicht um Degos, um die Persönlichkeit des Trainers oder um die Persönlichkeit der einzelnen Spieler, sondern da geht es um den Erfolg der Mannschaft. Und wenn die Spieler merken, der Erfolg der Mannschaft ist in Frage gestellt durch persönliche Massnahmen oder Entscheid von irgendwelchen Exponenten von einer Mannschaft oder von einem Club, dann wehren sich die Spieler in dem Sinn, dass vielleicht einfach durch die Leistung äußern, dass da etwas nicht mehr stimmt. Und das passiert auch ganz automatisch. Wenn in der Führung etwas nicht stimmt von einer Mannschaft, dann kannst du das fast immer auf dem Eis ablesen oder auf dem Bolzplatz oder wo es dann halt ist. Weil tatsächlich ist es, und das hat irgendeiner von den berühmtesten Football-Trainern, was es überhaupt gibt, früher mal gesagt, ein Maverick in der Mannschaft, das ist nie gut. Du kannst Leute haben, die Kanten haben, ganz sicher, aber wenn die nicht auf der gleichen Spur sind wie der Rest vom Team, dann geht irgendetwas schief. Und deren Machtkämpfe, die sind fast nie produktiv. Fast nie. Und ich glaube, der SCB hat sich da einfach vergriffen beim Trainer und hat irgendwo durch einen Entscheid getroffen, wo man selber nicht dahinter gestanden ist. Und jetzt zahlt man die Zeche dafür. Man hat am Anfang gedacht, das wird dann günstiger. Aber eine günstige Lösung ist meistens nicht die billige Lösung.
Oh, das ist schon fast philosophisch am Schluss. Was ist das? Es klingt nach einer schwäbischen Hausfrauenweisheit, wenn ich das so sagen darf.
Fast. Das ist eine alte österreichische Weise. Die kommt aus dem Salzkammergut, glaube ich. Nein, Quatsch, weiß ich nicht. Irgendwo aufgeschnappt.
Jetzt erfindet er einfach etwas. Aber, also was man muss, was man vielleicht schon noch muss sagen, also ich glaube, so ganz klar definiert ist nicht, also ich weiß es mindestens nicht und ich glaube, es ist auch nicht, bis jetzt nicht kommuniziert, was dann am Schluss den Ausschlag gegeben hat für die Beendigung von dieser Zusammenarbeit. Also du hast es ganz am Anfang gesagt, man war 10 Tage in einer Quarantäne gewesen, wenn man den Trainer hat wollen entlassen, im klassischen Sinn, dann macht man doch das am Anfang und nicht und lässt dann nicht noch, also der wird ja irgendwie noch kommuniziert haben mit der Mannschaft in dieser Zeit jetzt, wird noch versucht haben, mindestens, keine Ahnung, Videoschulungen zu machen und ja, denen ihre Hausaufgaben zu geben und wahrscheinlich auch noch bei der aktuellen Tabellensituation, also Bern ist auf Platz 10, stand jetzt nach 12 Matches doch immerhin, also nicht dort, wo man sich sieht, selbst wenn man müssen davon ausgehen, dass man jetzt nicht ganz vorne mitspielt an der Tabellenspitze. Da wird ja wahrscheinlich dann auch versucht, irgendwie eine gewisse psychologische Kniffe noch anzuwenden, dort den einen oder anderen Knopf zu drücken. Und jetzt, ja, kommt man plötzlich zum Schluss, kurz bevor es jetzt eigentlich wieder läuft, dass es doch nicht so, dass, also es ist völlig schräg. Also ich habe das Gefühl, da muss eigentlich noch irgendetwas mehr dahinter stecken, als nur die Erkenntnis, dass da sportlich etwas schief läuft. Man hat jetzt auch, es deutet ja darauf her, die Interimslösung, die man hat, Mario Kogler heisst er, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Junioren-Trainer vom SCB, der vorläufig übernimmt. Das ist eigentlich der Klassiker, oder? Man nimmt, wer in-house ist und schaut dann mal weiter. Das kann natürlich funktionieren, logisch, aber ja, das wirkt. Und jetzt, ich weiss, das ist jetzt nicht wahnsinnig kontrovers, weil du es ähnlich siehst, wirkt irgendwie dann am Schluss doch ein bisschen kopflos. Also man kommt zum Schluss, von welcher Seite auch immer, es könnte ja der Herr Nachbauer gewesen sein, so wird es ja auch kommuniziert nach aussen, der hat das auf eigenen Wunsch das Amt niedergelegt. Ja, es ist auf, aus beiden Perspektiven, wenn es beide Varianten sind, irgendwie schräg. Also ob jetzt das auf eigenen Wunsch ist oder auf Bestreben von der Clubführung, dass man das zum jetzigen Zeitpunkt macht. Ja, es steht im SCB nicht
im Blutsgesicht. Du bist seit 10 Tagen in Quarantäne, hast das Gefühl gehabt, wenn schon, nützt es die Zeit zum neuen Anfangen. Dann natürlich hast du nicht können auf die Eis, das heisst, der neue Trainer hat dann nicht Zeit gehabt, um 10 Tage mit der Mannschaft zu arbeiten. Aber immerhin hat sich in der Mannschaft drin das Bewusstsein schon können verbreiten, dass man quasi neu anfängt. Jetzt hast du die 10 Tage quasi verstreichen lassen. Irgendwann ist man jetzt zum Schluss gekommen, dass man nicht mehr weitermachen kann, ob es dann tatsächlich der Nachbar selber war oder ob die Verantwortlichen auch auf die Idee gekommen sind, dass mit dem nicht kann weitergehen kann. Ist egal, es ist einfach zu lang gegangen jetzt. Jetzt fährt man quasi bei Null an und hat irgendwie am Donnerstag spielt man in Zug, auf das kommen wir später noch schnell zurück, aber hast 2 Tage Zeit, um nachher anfangen. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Manchmal ist so etwas eben auch gut, wenn man nicht zu viel Zeit hat, zum Überlegen, aber grundsätzlich die Probleme haben nicht erst in den letzten 10 Tagen angefangen. Ich glaube, da hätte man im letzten Sommer schon den einen oder anderen Schritt besser sollen überdenken. Aber auch schon dort ist man auf die Idee gekommen, die wissen nicht genau, was sie wollen und sie wissen auch nicht genau, was sie tun. Das sind alles so irgendwie Lösungen, wo man gesagt hat, ja, aber wieso ist das nicht früher gekommen oder wieso hat man nicht die Idee zum Beispiel Florence Schelling in die sportliche Strategieabteilung zu holen, finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Nur warum hat man sie nicht zur Assistentin gemacht vom Alex Schattler und hat ihr so mehr Zeit gegeben, um den Job kennenzulernen? Also, der Alex Schattler ist jetzt genommen, er ist quasi als Berater im Hintergrund von der Florence Schelling. Sie steht aber offensichtlich, weil sie halt jetzt Sportchefin ist, schon in der Verantwortung. Das finde ich auch völlig unnötig, dass man die so in der Wind raushängt jetzt. Das wäre anders auch möglich gewesen. Und einer Frau hätte es gleich die Chance gegeben. Jetzt hat sie einen Trainer holen schon völlig zu einem Zeitpunkt, wo sie noch gar keine Erfahrung haben kann. Also wie soll sie den Markt können durchleuchten und wissen, wer ist der beste Trainer jetzt? Dazu noch die Problematik, dass die Vorgabe vom Club war, Geld sparen. Also das einem Rookie zuzumuten, das finde ich echt auch ein bisschen ja, verantwortungslos fast schon. Also, da musst du ja fast scheitern. Und dann, scheitern gehört dazu beim Sportchef, das muss man auch klar sehen. Nur wenn du schon am Anfang derige Probleme musst bewältigen musst, das ist einfach nicht sehr, sehr einfach, um so anfangen. Und jetzt hast du eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass es Ruhe hat. Man hat im Sommer schon gehört aus dem SCB, ja, mit dem Trainer, das kann nicht funktionieren. Oldschool, wir müssen Lösungsansätze präsentiert kriegen. Und jetzt steht man wieder vor einem Scherbenhof.
Ja gut, also da ist jetzt ganz viel Ding gewesen. Zum einen die Schelling-Verantwortung als Sportchefin, ja, stehst du in der Verantwortung bis zu einem gewissen Punkt. Ich habe das aber da an gleicher Stelle auch schon gesagt, also 12 Matches ist wenig, um die Arbeit von einer Sportchefin oder von einem Sportchef zu beurteilen, egal in welchem Sport, also vielleicht noch im American Football, wo eine Saison nur 16 Spiele hat, da kann man nach 12 Matches langsam anschauen, ob da gut geschafft worden ist, aber selbst dort nicht. Und was man auch muss sagen, also so wie ich das verstanden habe, hat sie müssen 3 Trainerkandidaten präsentieren im Sommer, wo dann die SCB-Spitze einen davon ausgesucht hat, da war der Don Nachbar einer davon gewesen. Aber das ist, also, ja, von dem her kann man sagen, ist einer von ihren Kandidaten gewesen, aber ihr da die alleinige Verantwortung zuzuschieben, das, ich glaube, das sagt Marc Lüthi auch, bevor ich das Interview gelesen, das er mit unserem Kollegen Angelo Rocchinotti geführt hat, oder ihm Angelo Rocchinotti gegeben hat, und dort sagt er das ja auch, also das ist nicht ein Schelling-Alleingang gewesen und nicht ein Trainer, der sie durchgepeitscht hat, sondern das ist einfach einer, der sie grundsätzlich für gut genug befunden hat, als einer von ihren Kandidaten. Wie es jetzt weitergeht, ja, das wird noch spannend zu sehen sein. Also, wahrscheinlich bereut man jetzt einfach, dass man den Lars Leuenberger nicht auf Bio gehen lassen. Der hat wahrscheinlich gern zu Bern das weitergemacht, wo er nach seinem letzten Meistertitel, den er als Cheftrainer gehabt hat, interimistisch als Terminen-Nachfolger, hat er gern wahrscheinlich weitergemacht, hat nicht dürfen, jetzt ist er zu Bio. Wäre sicher auch nicht die teuerste Lösung gewesen, bis man sich da ins Füllen.
Ich weiß es nicht. Wenn man zurückschaut, ist man immer schlauer.
was man sich dazu mal überlegt hat. Vielleicht hat man auch gesagt, ist schon da gewesen, wenn man nicht mehr gleichzeitig einen, den man in-house beschäftigt, muss ja gleich ein gewisses Vertrauen haben. Eben, das sind alles so Massnahmen gewesen, wo man sich wirklich gefragt hat, wissen die noch, was tun oder was sollen machen? Man hat ja eine Haufen sportliche Kompetenz, haben das letzte Mal schon angetönt, müssen wir jetzt nicht mehr im Detail darauf eingehen, mit dem Marktstreit im Verwaltungsrat. Was man nicht weiß, ist, wie gross sein Einfluss ist auf die sportlichen Entscheidungen im Tagesgeschäft. Mindestens jetzt würde ich sagen, würde man gut oder besser fahren, wenn man ein bisschen mehr Marktstreit hat bei diesen Entscheidungen, als weniger. Wird man sehen. Was man jetzt ganz sicher weiß, dass die ganze Übung teurer kommen wird, als sie vorher war. Selbst wenn man hier Nachbau nicht mehr als Trainer hat, irgendwo etwas zahlen, muss man ihm ja gleich, außer dem er stimmt, dass er selber gesagt hat, ich gehe und dann nichts mehr will verdienen oder kein Geld mehr will vom SCB, dann widerspricht die Andeutung von Marc Lüthi. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Nachstocher gewünscht in dem Interview bei uns auf der Webseite, was denn tatsächlich Sache ist. Also gleichzeitig kannst du ja nicht aufhören aus eigenen Stück und dann noch Geld zu gut haben, das geht nicht. Also ist da Widerspruch drin.
Widerspruch, das gibt es ab dem nächsten Thema ziemlich sicher. Da geht es auch um einen Trainer, allerdings um einen, der noch bleibt. Das ist ein bisschen gemein, ich sage schon noch. Aber irgendwann wird auch der Jogi Löw nicht mehr deutscher Bundestrainer sein. Die Frage ist, wenn sicher ist, bei der nächsten EM sitzt der Joachim Löw noch auf der Trainerbank von der deutschen Nationalmannschaft. Das hat der Vorstand vom Deutschen Fußballbund so entschieden. Ich sage zu Recht, es macht keinen Sinn, so kurz vor einer Europameisterschaft, vor einem grossen Turnier, jetzt noch den Trainer von einer Mannschaft zu wechseln, die offensichtlich im Umbruch ist, wo dran ist, sich neu zu orientieren, wo jetzt, kurz gesagt, muss der Chancen bekommen, seinen Plan umzusetzen, den er gefasst hat nach der verhauenen Weltmeisterschaft in Russland. Es ist nur konsequent, dass man jetzt da im Gepolter vom Volk, wo er dann am Stammtisch, im Moment ist es einfach ein virtueller Stammtisch, dann schnell mit dem Zweihänder zur Hand ist und finden, wir sind alle weg und alles schlecht. Ich finde es richtig, auch wenn da die grosse Mehrheit der Deutschen wahrscheinlich anders stöhnt. Im Sinn vom Erfolg die richtige Lösung.
Ja, im Sinn vom Erfolg. Ich frage mich, welchen Erfolg? Also die Körpersprache der Mannschaft bei der letzten Niederlage war erschütternd gewesen. Vorher das Resultat eher auch schon zwiespältig im besten Fall. Also der Umbruch, natürlich muss man sagen, man könnte sich fragen, was ist mit den Spielern zum Beispiel? Und da sind sich alle einig, egal ob pro oder contra, ein Jogi Löw. Die Spieler, die zur Verfügung hat, sind erstklassig. Der beste Goalie der Welt. Die Verteidigung ist nicht über alle Zweifel erhaben, aber nachher ab Mittelfeld und vorne sind die Deutschen sehr gut bestückt. Da gibt es keinen Zweifel. Jetzt hat ein deutscher Reporter, glaube ich, von der Süddeutschen Zeitung zu Recht gefragt, riskiert man mit der Weiterbeschäftigung von Jogi Löw Zukunft von diesen Spielern. Sie sind nämlich in der Nationalmannschaft mit einem Trainer beschäftigt, der sie offensichtlich nicht weiterbringt. Also wieso wechseln wir den nicht aus und bieten denen wieder modernen, fortschrittlichen Fußball an, wo der Jogi Löw offensichtlich nicht mehr drauf hat. Er hat ein bisschen ratlos gewirkt. Ich sage, seit der WM 2018, er weiss nicht mehr weiter, aber offensichtlich sehen die beim DFB das anders. Sie haben sogar geschrieben in der Pressemitteilung, es wird eine begeisternde Europameisterschaft mit dem Jogi Löw. Dann muss sich das Blatt aber sehr wenden. Oder man muss hoffen, dass man nicht mehr gegen Spanien spielen muss. Oder man kann auch sagen, die Hoffnung für alle anderen ist gross, dass die Deutschen kein grosser Gegner sein werden bei dieser Europameisterschaft, egal wie sie dann stattfinden wird. Aber ich sehe es nicht. Ich sehe auch da nicht viel Strategie dahinter, ehrlich gesagt, beim DFB. Also, wenn man die Signale liest, der halbpatzige Umbruch nach der WM und jetzt ist er gescheitert mit dem Neuanfang. Die Spieler ziehen offensichtlich nicht mit. Man hat kontroverse Diskussionen, ewige Diskussionen, immer noch mit Boateng, Hummels, Müller, soll man sie wieder zurückholen? Ich meine, das bringt dann schlussendlich auch nichts. Und ich glaube auch nicht, dass die Spieler bereit wären, um mit dem Jogi Löw nochmal am gleichen Strick zu ziehen, ehrlich gesagt.
Ah, ich weiss nicht, das wäre der Moment, um eine triumphale Rückkehr inszenieren, oder? Also, dann hast, also wenn du jetzt als Mats Hummels wieder zurückkommst und die Abwehr plötzlich organisierst und es funktioniert wieder und du sagst es richtig, das ist ja die grosse Problemzone. Also auch in diesen Matchen, wo man nicht verloren hat als Deutschland, wo man nicht gerade 0-6 auf Kappen bekommen hat, wie gegen Spanien jetzt am Schluss, hat mit der Defensive nicht so sattelfest gewirkt, wie man das von einer deutschen Mannschaft eigentlich gewöhnt ist. Also das haben wir ja bei den zwei Unentschieden von der Schweizer Nazi gegen Deutschland aus nächster Nähe können begutachten. Gleichzeitig, was ist die Alternative? Oder? Also jetzt sagen, okay, Jogi, merci, hast uns zwar erst gerade noch zum Weltmeister gemacht gefühlt, hast sehr, sehr viel da für den deutschen Fußball, aber jetzt adieu, merci, und dann für ein halbes Jahr irgendwie eine Lösung aus dem Hut zaubern, wo, wie gesagt, die aus. Das hat man bis heute niemand können sagen. Also von den grossen Namen ist niemand rum, der frei ist. Also die grosse deutsche Trainer muss sicher nicht. Da müssen wir dann wahrscheinlich den Anspruch massiv abschrauben, bei den ganz alten Granden schauen. Außer man kann irgendwie den Matthias Sammer überzeugen, dass er es jetzt doch machen will. Aber dort, ich habe gemeint, der Zug sei abgefahren. Ob man sich einen Rangnick antun will, der innerhalb von einem halben Jahr alles soll ändern. Ja, und für einen ausländischen Trainer sind ja die Deutschen nicht unbedingt off im Normalfall. Also ist jetzt, ich glaube, es käme ganz, ganz schwierig an. Dann hättest du nachher noch mehr Unruhe, wenn irgendein Welttrainer anstehst, der dann so innerhalb von sechs Monaten die irgendwie auf Vordermann bringen. Also ich glaube, die Yogi-Lösung ist, wenn man nicht will, ein Assistent, also der Markus Sorg wäre dann das, im Fall vom DFB zum Chef machen. Ja, aus meiner Sicht die einzige gangbare. Es gibt gar keine valable Alternative, die kurzfristig Erfolg verspricht. Eine sicherere.
Ja, solange man an den alten Traditionen festhält, sicher nicht. Wer sagt denn, dass man immer einen festen Nationaltrainer haben muss? Also, ich frage mich auch immer, kann man nicht einmal einen Clubtrainer nehmen, wo, wenn immer gespielt wird, sind ja keine Clubmeisterschaften im Gang. Oder ja, vielleicht schon zum jetzigen Zeitpunkt, wo immer mehr Wettbewerbe organisiert werden. Aber dass man auch irgendwie die Spieler in die Verantwortung nimmt und sagt, wir trennen uns von Jogi Löw und für die EM nehmen wir dann den, der uns am besten passt oder der gerade Lust hat. Sei, weiß ich was, klar, man kann mit den Clubs reden, der Klopp, der Hans-Dieter Flick oder der Herr Nagelsmann zum Beispiel, und man sagt, du machst jetzt schnell die EM, wieso nicht? Dann ist man nicht so vorbereitet, hat vielleicht sogar als Spieler auch eine Entschuldigung und kann sagen, ja, wir haben jetzt erst einen neuen Trainer gekriegt, wir kennen das Ganze noch nicht so ganz, jetzt sind wir ein bisschen unbeschwert, halt mal spielend. Mit guter Laune drauf los. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass das, also da müsste sich wahnsinnig viel ändern, weil eben auch die Körpersprache von Jogi Löw, wenn du siehst, wie niedergeschlagen das der war und wie ratlos und ohne Einfluss auf das Spiel, also als Fußballtrainer hast du auch die Möglichkeit, an der Seitenlinie auch aktiv zu sein und hast auch keinen Muxer gehört von dem, oder? Die haben sich alle ihrem Schicksal ergeben, haben zugeschaut, weil die Spanier sich immer mehr in Spiellaune bringen und dann natürlich auch ohne Gegenwehr haben können ihres Können ausspielen. Aber der Schaden ist nachher angerichtet. Und in dem Zustand müssen 3 Monate warten, bis das nächste Spiel kommt. Oder noch länger, ich glaube, bis im März geht es. 4 Monate unter Umständen. Da kann eigentlich nur noch mehr Schaden angerichtet werden. Ich hätte, wie gesagt, schon lange Schlussstrich gezogen unter das Thema Löw und neu angefangen. Und neu anfangen mit alten oder mit den alten Sachen, die noch rum sind, das ist immer schwierig. Also es bleibt immer irgendetwas hängen, wie jetzt bei den Spielern, die wieder zurückgeholt werden. Das kann doch nicht funktionieren. Wenn die Spieler wieder zurückholen müsstest, als Jogi Löw, das wäre ja Kapitulation von der eigenen Strategie. Dann müsstest du ja sagen, ich habe mich jetzt vor 3 oder 4 Jahren habe ich mich geirrt. Dann muss die Gegenseite fragen, ja, was haben wir denn jetzt 3 Jahre lang gemacht? Also nur wegen den 3 Spielern, die wir jetzt zurückholen, sind wir nicht mehr so gut gewesen. Dann wäre das ist ja eigentlich irrsinnig.
Ja gut, also zugeben, dass man sich irrt, das darf man immer. Das ist das Zeichen von Grösse und Reife, das fände ich gar nicht schlecht. Das passt, ich weiss nicht, ob das in die deutsche Fußballöffentlichkeit passt, weil dort ist ja dann, ich weiss nicht, dort geht es meiner Meinung nach dann halt am Schluss immer noch relativ archaisch zu. Da sind die Muster immer noch ja, relativ klar und die Reflexe irgendwie seit 50 Jahren die gleichen. Aber ja, ein bisschen Pragmatismus. Wieso eigentlich nicht? Aber du, wir werden es sehen. Ich glaube, ich bleibe dabei. Am Schluss, die Deutschen in einer Krise, ein halbes Jahr vor einem grossen Turnier, das ist immer gefährlich. Das ist plötzlich nämlich gut, weil sie sich irgendwie zusammenraufen, wenn niemand anders an sie glaubt. Von dem her ist mit nicht zu rechnen. Das glaube mindestens ich. Nach dieser Logik hätte man allerdings auch mit den Denver Broncos rechnen am Wochenende. Wir reden ganz kurz über die NFL noch, American Football. In Denver hat man es nämlich geschafft, dass sich sämtliche Quarterbacks mit Corona angesteckt haben. Alle, die unter Vertrag gestanden sind. Was dann zur Folge hat, dass ein Mann mit dem klingenden Namen Kendall Hinton, der eigentlich Receiver bei der Ersatzmannschaft ist, also Passfänger, sozusagen in der zweiten Mannschaft, Practice Squad nennt sich das in der NFL, der hat bis vor zwei Jahren auch ein bisschen Quarterback gespielt im College, hat dann aber umgesattelt auf Receiver, weil es offensichtlich nicht reicht. Jetzt hätte er müssen, weil er ein bisschen Vorwissen mitgebracht hat, tatsächlich einen Einsatz gegen New Orleans und hat eine einigermaßen verheerende Führtaufe erlebt. Ein von 9 Pässen am Anbruch, 13 Yards erworfen, zweimal noch zum Gegner passt. Ja, ein allseits misslungenes Debüt kann man nicht sagen. Was hätte man erwartet? Aber er hat bewiesen, und eigentlich finde ich das noch charmant, dass eben doch nicht jeder das kann machen, was die dort auf dem Feld aufführen. Dass es nämlich eben doch nicht ganz so einfach ist, wie wir am Stammtisch haben das Gefühl haben. Ja, wirf den Ball doch einfach zum Mann. Geht nicht so leicht. Oder siehst du das anders?
Nein, ich würde es gerne anders sehen, weil es im Format entsprechen würde, aber es geht nicht. Nur schon, wenn man weiss, dass Kansas City und Pat Mahomes 500 Millionen Dollar zahlt in den nächsten 2 Jahren. Oder was sind es? Nein, es sind mehr als 2 Jahre. Aber verdient hat er wahrscheinlich sogar das. Wenn man dem zuschaut, mit der Leichtigkeit, wo der im ersten Viertel gegen Tampa Bay Buccaneers seine Show abgezogen hat, mit den Würfen, sofort nach dem Snap aus dem Handgelenk raus, die Würfe mal abgebracht mit dieser Leichtigkeit. Aber, da muss man sagen, das ist ein außergewöhnliches Talent und einfach ein Meister von seinem Fach. Und wenn man das nicht kann, dann wird es schwierig. Das Einzige, was ich mich frage, ist, der arme Typ, wieso lässt man denn nicht einfach Laufspielzeug machen? Wieso muss der den Ball werfen? Ich glaube, das ist sowieso das Risiko im Quarterback-Job, ist, den Ball durch die Luft segeln zu lassen und einen Mann zu bringen. Wenn, dann gibt man doch einmal Running Back und dann soll man Führer tragen. Dann läuft er sich vielleicht fest in der Defense, aber hast nicht so eine verheerende Bilanz. Und vor allem Chance, dass der Ball eben gerade beim Gegner landet, ist verschwindend klein. Klar kann das auch passieren bei einem Laufspielzug, aber Chance ist viel kleiner als bei einem Passspielzug. Da frage ich mich dann schon. Also ein Pass von 9 hat er am Mann gebracht, innerhalb vom, wann ist das, von der ersten Hälfte oder vom ersten Viertel. Oder die
ist... Nein, ich glaube, das ist die Bilanz für die komplette Spielzeit am Schluss.
Einer von 9 Pässe, ja.
Das ist nicht viel.
Nein,
also was man muss sagen, also nur ein Laufspielzeug kannst du nicht machen, weil irgendwann die Abwehr weiss, was kommt. Also du musst ja schon nur passen, damit die nicht einfach können 9 Mann relativ nahe an Anspielpunkt stellen und dann alles zumachen. Also die New Orleans wird sowieso dort 8 Mal in der Box schon haben und im Wissen, dass da wahrscheinlich jetzt nicht der Wiedergänger von Peyton Manning ihnen gegenübersteht. Aber mindestens den Anschein erwecken, als ob zwischendurch mal willst du werfen, musst du natürlich schon. Weil sonst bist du eindimensional. Das kannst du nicht einmal mit dem besten Laufspiel von der Liga bringst es an. Man hat es ja probiert. Also man hat ja auch dann so die sogenannte Wildcat noch probiert, zwischendurch einzustreuen, also wo man den Ball direkt dem Running Back übergibt, gar nicht erst noch die Zwischenstation Quarterback macht, wo dann potenziell auch noch werfen könnte, hat man dann aber eigentlich auch nicht probiert. Ja, also man hat glaub, versucht, aus einer blöden Situation das Beste zu machen. Also es ist ja dann auch brutal. Man hat, also was wirklich gemein ist, ist gleichzeitig auch ein bisschen lustig, man hat ja versucht, den Assistenztrainer zuerst zu spielen, statt dem Herr Hinton. Das ist der Quality Control Assistant Coach Rob Calabrese, heisst der Mann. Und der hat aber wohl offenbar die Corona-Protokolle nicht können einhalten, so kurzfristig. Also man muss irgendwie eine gewisse Zeit in der Team-Bubble innen abgeschottet sein, hat man dann können nicht können spielen. Also ja, es ist noch fies, wenn du irgendwie die 27. Wahl bist und dann steht am Schluss so eine Statistik. Ja, da kann er logischerweise nichts dafür. Also sich lustig machen über ihn ist gemein und auch nicht wirklich angemessen. Es zeigt einfach, was passiert, wenn man jemanden, der wahrscheinlich zu den 3 talentiertesten Prozent in dieser Sportart gehört, wo aber gleich dann nicht bei den talentiertesten 2% ist, den Job versucht zu machen. Also, auf eine Art habe ich das noch, ist es ein guter Moment gewesen, um sich das wieder mal vor die Augen zu führen. Vor Augen zu führen.
Für die es nicht gewusst haben. Und gleichzeitig muss man sagen, kann er froh sein, schon mit einer anderen Defense gegenübergestanden, vielleicht einer aus der Vergangenheit, 85, Chicago Bears zum Beispiel. Weißt du, es war Paddy Ryan, glaube ich, mit dem 46er Defense, wo es also wirklich zu und her gegangen ist. Oder auch der Rex Ryan damals mit Baltimore Ravens, glaube ich, in dem Spiel gegen New England Patriots, wo niemand gewusst hat, was kommt. Nicht einmal der Bill Belichick hat gewusst, was kommt, weil der Ryan auf der Seitenlinie gestanden ist, wie ein verrückter Professor. Und alles verwirbelt hat. Niemand hat können irgendwelche Signale mitkriegen, nichts. Und die sind umherangespickt. Die Defense einfach wild. Und die blitzt die ganze Zeit. Also das war ein Horror gewesen. Es ist nur geblitzt worden. Und die sind auf alle Seiten gekommen. Niemand hat gewusst, wann. Und stell dir vor, so ein Quarterback sieht sich so etwas im Gegenüber. Das ist ja eigentlich noch zivilisiert so hergegangen, weil die dann auch nicht mit letzter Konsequenz alles fertig gemacht haben. Das muss man auch sagen. Sonst wäre das vielleicht noch viel schlimmer rausgekommen. Es ist natürlich auch, das darf man nicht vergessen, Verletzungsgefahr beim Quarterback, der dann heftig geblitzt wird die ganze Zeit. Auch wenn die Regeln mittlerweile so verschärft worden sind, dass man nicht mehr alles darf, ist gleich da. Also das sind dann Schränke, die von einem zukommen mit einer unheimlichen Wucht und einem noch zu Fall bringen. Du kannst dir jedes Mal irgendetwas einfangen. Von dem her ist, ja, klar, Receiver ist natürlich auch physischer Körperkontakt aufgesetzt, aber der ist in Bewegung, der kennt seine Laufmuster und so weiter und weiss, was kommen könnte. Als Quarterback, Rückwärtsbewegung, Snap, musst noch werfen irgendwie und schauen, dann bist du, hast du eine Körperspannung nicht. Also so ganz einfach finde ich das nicht. Was ich verrückt finde, in der Vergangenheit, so in der jüngeren Vergangenheit, hat die NFL die Clubs auch geschützt. Also wenn irgendwo Leute so ausgefallen sind, hat man gesagt, nein, machen wir nicht. Da hat man jetzt gnadenlos gesagt, ihr müsst spielen mit einem, der eigentlich den Job schon lange nicht mehr gemacht hat.
Ja gut, ja, das ist ein interessanter Punkt. Also meine Interpretation dort wäre, dass man ja, ein kleines Exempel statuieren wollte, weil es hätte dann irgendwie Bilder gegeben, offenbar, wo die infizierten Quarterbacks ohne Maske irgendwie zusammengehockt sind. Kannst du dann sagen, ist wahrscheinlich auch so ein kleines Zeichen, okay, also was braucht es denn eigentlich noch? Also wenn man es jetzt nicht ernst nimmt, dann hat man es nicht anders verdient.
Natürlich. Stimmt und, auch, ja.
Sind am Schluss natürlich Denver Broncos, wo man dann die Saison auch nicht furchtbar viel erwartet. Die werden die Playoffs verpassen, man wird irgendwo wahrscheinlich, was weiß ich, 6 Siege oder so einfahren und dann nächstes Jahr versuchen mit einem Quarterback, der nicht Corona hat, wieder an Hand zu greifen. Ja, also wahrscheinlich hat man es beim Tom Brady dann schon, ja, die Chance ist gross, dass man es dort anders gelöst hat. Gleichzeitig muss man auch sagen, als gut geführte Organisation darf man es eigentlich auch nicht zulassen, dass die eigenen Leute sich halt dermassen um sinnvolle Vorschriften futieren. Also man weiss es, wie sensibel das Thema ist. Irgendwo habe ich gehört, man müsste das Air Force One Treatment eigentlich anwenden bei Quarterbacks, also das Air Force One, dass der Präsident und der Vizepräsident nie im gleichen Flieger unterwegs sind, damit sicher einer irgendwie noch halbwegs einsatzfähig ist, wenn etwas schief geht oder irgendetwas passiert. Also ja, von dem her, vielleicht gerade ein bisschen die martialische Variante, aber mindestens ein vernünftiger Plan B, dass man nicht komplett eben nachher mit abgeladenen Hosen dasteht. Das darf man eigentlich schon erwarten von professionellen Sportunternehmen. Auf diesem Level, auch unter diesen erschwerten Bedingungen.
Müssen wir eigentlich erwarten. Vielleicht noch ein Wort zu den Pittsburgh Steelers. 10 und 0.
Ja, gleich 11 und 0. Die spielen ja in der Nacht auf Donnerstag, wenn ich mich nicht täusche. Dort hat man nämlich das Spiel verschoben. Mehrfach jetzt. Die müssten gegen Baltimore spielen. Baltimore in einer Reihe von Corona-Fällen.
Die sind ja arg dezimiert, und, ja.
Genau, die werden ja wahrscheinlich dann ohne ihren eigenen Quarterback spielen, ohne Lamar Jackson. Da wird langjährige Beobachter wird warm ums Herz, wird Robert Griffin III wieder einmal zum Einsatz kommen, so wie es aussieht. Das ist, mal so, ist einer von den Running Quarterbacks von Anfangs, von den 10er Jahren, wo man auch das Gefühl hat, der erobert jetzt die Liga im Sturm. Dann hat er sich, ich glaube, das Bein gebrochen, wenn ich mich richtig erinnere, in einem ziemlich schrecklichen Unfall. Ist dann auch nie mehr so richtig, jetzt pun not intended, nie mehr so richtig auf die Beine gekommen. Und tingelt jetzt so ein bisschen als Backup durch die Gegend. Also den sehen wir wahrscheinlich wieder in der Nacht auf den Mittwoch, wenn dann der Match am Schluss ganz verschoben wird. Aber Pittsburgh, ja, mit denen ist die Saison zu rechnen. Gute Offense, sehr gute Defense, was ja eigentlich so ein bisschen sowieso das Marktzeichen ist.
Sowieso.
Kann gut sein, dass wir die in Tampa Bay dann sehen, wo der Super Bowl stattfindet, Ende Januar, Anfang Februar ist es.
Gut, ja. Aber eigentlich müssen wir froh sein, wenn das Spiel verschoben wird, weil Pittsburgh gegen Baltimore meistens, ich glaube, viel aggressiver wird es nicht mehr. Und da muss man hoffen, dass es unter regulären Bedingungen stattfinden kann, mindestens einmal Vollbestand aller Kräfte. Aber jetzt gehen wir wieder vom geschätzten Kollegen Manuel
Gysi. Von mir wild gefordert.
Angekündigt und gefordert. In den Endspurt müssen wir vorwärts.
Endspurt.
Also, Endspurt. Der Herr Grosjean, Schweizer-französische Doppelbürger, Formel-1-Pilot, am Wochenende in einem Inferno entkommen. Du als Formel-1-Beobachter, ist es ein Wunder gewesen oder Sieg von der Technik, die immer besser wird?
Ja, eindeutig Sieg von der Technik, von der Weiterentwicklung, von der Sicherheitsmassnahmen. Ich glaube, da hat ein Haufen ineinander hineingegriffen, wo man geplant hat. Das ist ein Feuerschutz, der direkt beim Pilot ist, dann das Cockpitschutz mit dem Halo, mit der Überlebenszelle, die man hat. Das Einzige, wo man sich fragt, was mit den Leitplanken passiert ist. Aber auch da kannst du sagen, wenn so eine Karre mit 200, weiß ich wie viel, durch die Leitplanken geht, durchschießt zwischen die zweite und die dritte oder die erste und die zweite von drei. Und der Fahrgastzelle, hätte ich fast gesagt, der Überlebenszelle vom Pilot, passiert nichts, der steigt nachher raus. Zumindest im Feuer, den musst du sagen, alles richtig gemacht. Natürlich kannst du auch sagen, es ist ein Wunder gewesen, aber eigentlich ist es kein Wunder gewesen. Das ist Fortschritt von der Technik. Fußball, unsere Frauen-Nazi, spielt in Belgien. Und dort geht es um die EM-Quali.
Das ist ja so. Und die schaffen wir, selbstverständlich. Was mich optimistisch stimmt, erstens dominiert die Frauen-Nazi da ihre Gruppe ziemlich nach Belieben. Zweitens, die Gael Thalmann spielt nicht, und das ist gemein. Das ist die Goalie-Frau. Die ist mir schon lange Dorn im Auge. Ich kann nicht genau sagen, warum. Nein, ich habe das Gefühl, das ist so ein Unsicherheitsfaktor dort hinten hin. Gestern habe ich nachgeschaut, sie ist nur 1,69. Und das, irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen irgendeinen Weg finden, um eine Schweizerin über 1,80 dazu zu bringen, ins Goal zu stehen. Die zwei möglichen Ersatzfrauen, vielleicht haben wir sich bis jetzt festgelegt, ich weiß es nicht, die in Frage kommen auf jeden Fall sind, ich glaube 1,75 und 1,79 oder so. Also sprich, entweder Frau Herzog oder Frau Friedli, die sind beide grösser und das finde ich schon mal positiv. Das stimmt mir positiv, dass wir es so oder so schaffen. Am Donnerstag, wir haben es vorhin ganz leise schon angetönt, kommt der SCB beim EV Zug zum ersten Mal ohne Don Nachbauer. Läuft es mit dem Neuen, mit dem Herrn Kogler besser?
Ich glaube, es wird auch ohne einen Trainer oder Bande besser laufen als das letzte mit dem Don Nachbauer. Ich habe das Gefühl, in der Mannschaft steckt viel mehr Potenzial, als wir bis jetzt gesehen haben. Zudem kommt die Energie dazu, dass ein Trainer weg ist, der es offensichtlich nicht geeignet hat damit. Ich glaube, der SCB, wobei Zug ist schwierig. Also die Mannschaft kann eigentlich alles. Und wenn sie gut drauf ist und Lust hat, und, dann wird es schwierig. Aber im Moment ist es mindestens so, dass er einen Punkt holt. Also in die Verlängerung gehen kann. Was ich noch sagen wollte, Gael Thalmann, unsere Goalie-Frau, finde ich ein bisschen gemein, dass man sie aufgrund ihrer Größe, die sie nicht dafür kann, irgendwie in Frage stellt. 1,69 muss man sagen, ist sie immerhin 3 cm grösser als Diego Maradona jemals war. Und darum, also bitte. Der FC Basel.
Das war für dicker.
Gut, auch nicht immer. FC Basel in der Krise, muss man sagen, ja, verloren in Lugano. Aber, und das ist vielleicht die Hoffnung, die wir haben, die Frage, wann gibt es den nächsten Sieg vom FC Basel? Ich glaube, die Antwort, die kennen wir beide, oder?
Ich bin nicht sicher. Ich glaube, am Samstag, da spielt man gegen Servet, die sind letzt, haben bis jetzt eine gewonnen in dieser Saison. Aber gegen wer haben sie gewonnen?
Gegen Basel.
Ja, wenn ich so frage. Das genau. Ist brutal. Aber ich glaube nicht, dass Basel zweimal gegen Servet verliert. Man spielt daheim. Nein, der nächste Sieg für die Mannschaft von Ciriaco Sforza. Sforza, der kommt am nächsten Samstag, dann wird es wieder ein bisschen ruhiger am
Hoffentlich,
Knäu, wie man dann schön als Boulevard-Synonym jeweils sagt. Aber solange man nicht Peppi sagt, ist alles gut. Genau. Alles gut ist auch jetzt. Man hat das einigermaßen unfallfrei zu Ende gebracht. Die Betonung liegt auf einigermaßen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Abonniert uns.
Unbedingt. Auf
den gängigen Kanal.
Dankeschön.
Der Herr Kessler wird dich in sein Abendgebet einschliessen. Heute keine Kommissionen, habe ich vorhin noch mal fragen, aber offenbar sind die damals schon erledigt.
Nein, keine Kommissionen heute. Ich muss mich noch geistig auf ein Göpp-Match vorbereiten. Lausanne-Servet, wenn ich mir recht bin. Servet, Lausanne.
Schön, du hast einen guten Match.
Ich freue mich darauf. Kommissionen, wir warten bis in den Mittag.
Also, in dem Fall. Bis nächste Woche. Wir bedanken uns.
Ade.
Ade. We'll